Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Constanze Becker und Janusz Torp lesen die zweite von 6 Folgen mit Erzählungen von Serhii Chardin aus seinem Band Keiner wird um etwas bitten, in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Sabine Stör und Juri Durkot. In seinen Geschichten erzählt Chardin sehr einfühlsam vom Alltag eines Landes im Krieg. 2022 hat er sich freiwillig den Streitkräften seines Landes angeschlossen. Er ist Mitglied der 13. Brigade der ukrainischen Nationalgarde und dort zuständig für Kommunikation. Hören Sie, den Sieg an sich reißen wie das Herz aus der Brust des Feindes und ich lösche am Ende das Licht.
Den Sieg an sich reißen wie das Herz aus der Brust des Feindes. Warte, wie alt bist du jetzt? 11? Fragt Bohdan. 12, verbessert ihn Tocher. Schon vergessen? Mir kommt alles vor wie ein und derselbe Tag, entschuldigt sich Bohdan. Sei mir nicht böse. Alles gut. Tocher geht nicht weiter darauf ein. Sie treten aus dem Treppenhaus in die nachmittägliche Junisonne, die sie sofort blendet. Ihr Haus ist alt und solide, inmitten von Durchgangshöfen und schweren Bäumen. Etwas weiter hinter dem Fluss liegt das Stadtzentrum. Hier aber ist es ruhig, Privatsektor, sommerliches Grün. Man kann durch das Tor gehen und für immer verschwinden, wird nie gefunden. Häuser aus massivem roten Backstein, eine mit gebrochenen Betonplatten gepflasterte Straße, Trambahngleise, im Sommer von Gras überwuchert, wie ein Fluss, in dem niemand badet. Gehen wir? Erkundigt sich Bohdan. Also los, antwortet Tocher und geht voran. Sie tauchen unter den Linden durch den Torbogen in den Nachbarhof. Auf der Bank vor einer Haustür wärmen sich Frauen, irgendwie angespannt, als schämten sie sich. Sie sehen Bohdan, verstummen, grüßen zögerlich. Offenbar wissen sie nicht, wie sie einen wie ihn grüßen sollen, der sich selbst fremd ist, kantig, zu groß. Bohdan grüßt zurück, legt den Arm um Tochas Schulter, zieht ihn durch ein Loch im Zaun in den Schulhof. Sie gehen am Sportplatz vorbei, umrunden die Schule und landen auf dem Boulevard. Schau mal da drüben. Tocha bleibt stehen und zeigt auf das Gebäude gegenüber. Siehst du? Ja. Bohdan betrachtet erstaunt das schwarze, ausgebrannte Skelett der Universität. Wird sie nicht wieder aufgebaut? Keine Ahnung, antwortet Tocha und überquert schnell den Boulevard. Das staubige Aquarium der Metrostation, die leere Grünanlage, das graue Gebäude des Kulturpalastes hinter den Bäumen. Zuletzt war Bohdan Anfang März hier gewesen, gefühlt 100 Jahre her. Er hatte gedacht, dass man im Sommer gerne in dieser Stadt lebte, aber die Winter waren, als würde man jeden Morgen am Bahnhof aufwachen, ohne Fahrkarte, ohne Gepäck und ohne Hoffnung wegzukommen. Nun aber hat der Sommer gerade erst angefangen. Über den halbleeren Charkiwer Markt wuseln die Händler. Es gibt kaum Kunden, niemand feilscht, niemand regt sich auf. Sie gehen durch die kühlen Reihen der Marktstände bis zum Busbahnhof, hinter dem man schon den wuchtigen Bau des Stadions sehen kann, schlendern am Metallgitter entlang, passieren das Tor. Nun sind sie auf den Trainingsplätzen, setzen sich auf Plastikstühle, dunkel von Staub und Regen, schweigen, starren auf den künstlichen Rasen. Bohdan fühlt sich unwohl in seinen alten Kleidern. Gestern Abend, gerade erst angekommen und geduscht, hat er den Schrank geöffnet und lange in seinen Klamotten herumgewühlt, überlegt, was er anziehen soll. Es gab viele Sachen, sie waren getragen und rochen nach dem letzten Winter, so dass man keine Lust hatte, hineinzuschlüpfen. Schließlich fand er eine Jeans, ein T-Shirt, Turnschuhe. In seiner gewohnten Kleidung hätte er sich gemütlich und geborgen fühlen müssen. Stattdessen fühlte er sich, als hätte er einen Toten gefleddert. So lief er dann den ganzen Tag herum, mit dem Geruch von Winter, dem Geruch von verbranntem Asphalt. Am Morgen wollte er mit Tocher ins Stadion gehen, wie in guten alten Zeiten. »Dort ist niemand«, warnte Tocher. »Niemand spielt da.« »Lass uns einfach nachschauen«, beharrte Bohdan. Nun sind sie da, haben sich hingesetzt. Tocher mit ungepflegten Haaren, im Trainingsanzug, Er wirkt irgendwie abwesend, als wäre er beim Arzt und hätte noch nicht gelernt, keine Angst zu haben. Buchtan in zerknitterten Klamotten, weißen Turnschuhen, mit einem von der östlichen Sonne gebräunten Gesicht, den Bart gestern ordentlich gestutzt. Es sind wirklich kaum Menschen auf den Plätzen. Hinten in der Ecke laufen Kinder, aber nicht genug für zwei Mannschaften, also ist es schwierig, ihr Gerenne Spiel zu nennen. »Warum spielt ihr nicht?«, fragt Bochtan vorsichtig, um Tocha nicht zu reizen. Tocha hat eine freche Antwort auf der Zunge, hält sich aber zurück. Bochtan merkt das, bereut seine Worte, hält sich aber ebenfalls zurück, wartet ab. »Es sind ja alle weg«, sagt Tocha ruhig. »Drohne, der im Tor stand, weißt du noch? Der ist in Polen. Sanka ist auch gefahren. Und der Kleine. Mit wem sollte ich denn spielen?« »Verstehe«, sagt Bochtan. Der Himmel ist rund und klar wie ein Auge. Ein Himmel, unter dem man Heldentaten vollbringen könnte. Aber es gibt niemanden, sie zu vollbringen. Die Fußballplätze sind leer, ringsum herrscht Stille. Sogar der Supermarkt gegenüber sieht verwaist und verfallen aus. Zwei Frauen gehen mit ihren Hunden spazieren, aber offenbar brauchen das nur die Hunde. Die Frauen schweigen, verlieren kein Wort. »Ich bin immer gerne mit dir hergekommen«, sagt Bochtan, »besonders im Winter. Es ist schon dunkel, das Flutlicht ist an, die Atemwolken quellen, wenn alle aus voller Kehle schreien. Weißt du noch?« »Ja«, stimmt Tocha zu. »Ehrlich gesagt hatte ich Angst, wenn du dabei warst. Angst zu verlieren. Deswegen habe ich schlecht gespielt, zu nervös.« »Echt?«, fragt Bochtan verwundert. »Echt. Ich glaube, dir war das Gewinnen wichtiger als mir.« »Aber man geht doch auf den Platz, um zu gewinnen, oder etwa nicht?« »Wahrscheinlich schon«, antwortet Tocha unwillig und schaut auf den leeren Platz. »Weiß nicht, ich hab ja nie gewonnen.« »Das wirst du schon noch.« »Kaum. Ich hab nur wegen dir Fußball gespielt.« »Ach, komm schon«, sagt Bochtan ungläubig. »Es hat dir gefallen.« »Mir hat gefallen, wenn das Spiel vorbei war«, bekennt Tocha. »Alles andere nicht. Wozu auf den Platz gehen?« »Was heißt denn wozu? Um zu siegen?« »Na super.« Bochtan greift in die Tasche und findet dort einen Kaugummi mit Fruchtgeschmack. Will ihn Tocha reichen, sieht aber seine großen, fast schon erwachsenen, abgetretenen Turnschuhe und zögert. Dann macht er es doch. Tocha zögert erst auch, dann merkt er, dass es einer mit Fruchtgeschmack ist und nimmt ihn. Gegen Abend gehen sie nach Hause. Daheim sitzen sie in der Küche, vertiefen sich in ihre Smartphones, reden nicht. Tocha ist klar, dass Bochtan sich gekränkt fühlt, darum bricht er als erster das Schweigen. »Sollen wir einen Film schauen?«, schlägt er vor. »Lass uns lieber Fußball gucken«, macht Bochtan einen Gegenvorschlag. »Okay«, stimmt Tocha zu. »Wer spielt?« »Niemand«, sagt Bochtan. »Lass uns ein altes Spiel finden.« »Wozu denn?«, fragt Tocha verständnislos. »Man kann doch nachsehen, wie es ausgeht.« »Ach was«, widerspricht Bochtan. »Es geht doch nicht um das Ergebnis. Hast du gesehen, wie Maradona das Tor mit der Hand geschossen hat? Es ist das bekannteste Tor der Fußballgeschichte.« »Habe ich«, sagt Tocha. »Und das gesamte Spiel auch?« »Nein«, sagt Tocha. »Willst du es vielleicht noch einmal sehen?« »Genau.« Bochtan holt sein Notebook, sucht nach dem Link. Sie gehen ins Wohnzimmer, lassen sich aufs Sofa fallen. Draußen steht ein langer, gemächlicher Abend. Es ist still im Haus. Die Zeit scheint kaputt zu sein und niemand hat es eilig, sie zu reparieren. Tocha schaut ziemlich gelangweilt zu. Bochtan dagegen kommentiert, erklärt. »Jetzt kommt's gleich, schau«, er deutet auf den Screen. »Der Angriff beginnt, siehst du? Und hier ist er. Siehst du ihn?« »Ja«, sagt Tocha. »Gleich, in 4 Minuten«, fährt Bochtan fort, »fällt das zweite Tor. Schau hin.« »Verstehst du?«, fragt er Tocha nach einiger Zeit. »Nein, antwortet Tocher. Was verstehst du nicht? Bogdan wird ärgerlich. Was ist denn so Besonderes daran? Fragt Tocher. Ein Tor mit der Hand schießen. Besonderes? Ist doch klar. Bogdan lehnt sich zurück, denkt nach. Dann setzt er sich jäh auf, klappt das Notebook zu, sucht nach den richtigen Worten. Ich habe ihn verletzt, denkt Tocher und bedauert, dass er überhaupt etwas gesagt hat. Warum ist er ein Großer? Weil er gewonnen hat. Er hat gewonnen, verstehst du? Den Siegern verzeiht man viel. Nicht alles natürlich, aber viel. Der Sieg entwaffnet. Denn man schaut auf den Sieger und versteht, wozu er bereit war. Wozu war er bereit? Zu allem. Auf den Platz gehen und diesen verdammten Sieg an sich reißen. Wie ein Herz aus einer fremden Brust. Mit Händen, Zähnen, Kopf, Fingernägeln. Sieh ihn jetzt an, hier, wenn alles vorbei ist. Was könnte man ihm vorwerfen? Einfach rausgehen und tun, was nötig ist. Dem Feind keine Chance lassen. Auf niemanden hören, niemandem glauben, sich von niemandem rechtfertigen. Hingehen und ihn an sich reißen. Wie ein Herz ausreißen, wie ein Fisch aus dem Fluss reißen und Schluss. Später können sie Fragen stellen, können beleidigt sein. Siege werden nicht rückgängig gemacht. Eine Niederlage kann man erklären, aber meistens kann man sie nicht korrigieren. Klar? Klar, sagt Tocher traurig. Wann fährst du? Morgen früh. Kannst du nicht bleiben? Kann ich nicht. Die brauchen mich doch. Danach gucken sie einen Film, reden ein bisschen, rufen Tochers Mutter an, dann den Opa, Bogdans Vater. Tocher erzählt, wie sein Tag war, wünscht ihnen gute Nacht. Dann machen sie die Betten, schweigen. Bogdan zieht das T-Shirt und die Jeans aus und wirft sie in die Waschmaschine. Seine Kleider liegt er neben dem Bett bereit. Obwohl sie frisch gewaschen sind, riechen sie immer noch nach Waffen. »Was machst du morgen?«, fragt er Tocher. »Weiß nicht«, sagt er. »Ins Zentrum fahren.« »Okay. Schreibst du mir?« »Ja.« »Es kann sein, dass ich kein Netz habe. Dann rufe ich zurück.« »In Ordnung. Schreib unbedingt.« »Okay. Auch wenn ich kein Netz habe.« »Klar. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb.«
Ich lösche am Ende das Licht. Wir kamen als Letzte heraus. Die anderen waren schon weg. Mischa sollte sich um uns kümmern, wollte mit uns fahren, daher bat er uns, auf ihn zu warten. Sagte, er würde nur alles ausschalten und die Kirche abschließen. Und her mit dem Opferstock, frotzelte Armen und warf seine Kamera von einer Hand in die andere. Fürchte den Herrn, du Sünder, frotzelte Mischa zurück. Wir gingen hinaus in den Hof, stellten uns an die Seite, warteten. Ein warmer Mittag im Frühling, Sonntag, das Viertel um die Fabrik. Leere Straßen, zwitschernde Vögel. Die Stadt war groß, sie lebte ihr Leben, wärmte sich unter der Sonne und hatte das Gras auf den Hügeln ausgebreitet wie im Fluss gewaschene Wäsche, zum Trocknen, zum Aufwärmen. Wir blickten uns um, warteten, wollten über nichts Schlechtes reden. Da war es natürlich besser zu schweigen, also schwiegen wir. Mischa kam nach ungefähr 5 Minuten, untersetzt, unordentliche Frisur, Brille mit dünnem Gestell, lange alte Lederjacke. Erinnerte an einen Taxifahrer, der seine Arbeit nicht mag. Er schloss die Tür ab, probierte die Klinke, ob wirklich zu war, als ob er die Garage abschließen würde, in der das alte Auto stand, mit dem er sein ganzes Leben verbracht hatte. Dann stand er auf der Treppe, beschirmte seine Augen mit der Hand, damit ihn die Sonne nicht blendete, musterte uns ironisch wie Einbrecher, die sich hatten erwischen lassen. »Hast du auch das Bügeleisen ausgesteckt?« rief ihm Armen zu. »In der Hölle sollst du braten«, antwortete Mischa gutmütig, trat zu uns und holte seine Zigaretten aus der Tasche, schaute sich dann zur Kirche um, fluchte leise, steckte die Zigaretten wieder weg, nickte uns zu, »gehen wir oder was?« Wir durchquerten den Hof, traten aus dem Tor, standen am Auto. Mischa zündete sich endlich eine an. Wir warteten, wärmten uns in der Sonne. Mischa in seiner Lederjacke, seine roten, erfrorenen Finger drückten ungelenkt die Zigarette, Armen in Kaban und hohen Stiefeln, als wäre er bei kaltem Wetter auf dem Weg zum Strand und mit der Kamera, die ihn störte. Der Fahrer, Shora, glaube ich, den wir erst an diesem Morgen kennengelernt hatten und der uns skeptisch und voller Misstrauen musterte. Ich trug auch meine Jacke, noch vom Winter her, tat so, als wäre mir nicht kalt. Wir alle taten so, als wäre uns nicht kalt, als hätten wir keine Angst, als wären wir nicht einsam, als würde uns die nahe und überwältigende Gegenwart des Todes nichts ausmachen. Es war noch nicht lange her, da war das Leben zerbrochen, war die Zeit zerbrochen, hatte sich das Gefühl des Atmens verändert, sein Rhythmus und seine Regelmäßigkeit. Nun standen wir also unter dem großen hellen Himmel, in einer Gruppe zusammen, suchten beieinander Schutz, warteten auf etwas, lauschten nach etwas, verbargen die Angst hinter Geschäftigkeit und die Panik hinter Konzentration. Die Kirche war groß und kalt wie ein Bahnhof am Ende der Gleise. Hierher kamen niemals viele Menschen, und die, die kamen, waren zu wenige, als dass der Raum sich jemals aufwärmen könnte. Der Haupteingang war frisch renoviert, der Weg durch das Tor geplättelt, aber entlang der Seitenwand zogen sich Baugerüste. »Wird sie schon lange renoviert?« Armin zeigte mit der Kamera Richtung Kirchenkuppel. »Solange ich mich erinnern kann«, antwortete ich beiläufig. »Wie eine mittelalterliche Kathedrale«, schmunzelte Armin. »Bis sie die rechte Wand fertig haben, stürzt die linke ein.« »Na, solange die Kirche gebaut wird, ist die Gemeinde wenigstens beschäftigt«, widersprach ich. Die Sonne gewährte uns ein Gefühl der Geborgenheit, als wären wir in einen Kreis getreten, den jemand gezogen hatte, und dort für den Tod unsichtbar geworden. Deshalb wollten wir weiter dort stehen und warten, solange die Strahlen uns blendeten, solange die Vögel zwitscherten, solange Misha rauchte. Wie als Kind. Du stehst neben den Erwachsenen, sie verstellen dir die Welt und dadurch fühlst du dich wohlig und ruhig. Du weißt, dass sie dich im Fall des Falles beschützen, sich vor dich stellen. Nur, dass jetzt wir die Erwachsenen sind. Und das Einzige, was uns heutzutage erfüllt, ist unsere Schutzlosigkeit. Durchdringend, schmerzhaft, bodenlos. So, dass man sich an irgendetwas festhalten will, das ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt, ein Gefühl des Gleichgewichts. An dieser verdammten Frühlingssonne, an diesem Sonntag, an der leeren Stadt, die durchschossen wird wie ein Stapel Papier. Durchgefrorene, 40-jährige Männer, die versuchen, irgendwo anzukommen, in einer Welt, aus der sie herausgewachsen sind wie aus Kinderschuhen. Dort hinter der Ecke war der Krieg, ging der Tod durch die Straßen und fiel zufällige Passanten an. Und wir versteckten uns vor ihm wie vor unserer Lehrerin in der Mittelstufe. Ein komisches Gefühl, komisch und erniedrigend. Wir kletterten in den Bus und fuhren los. Auf der anderen Seite der Brücke leuchteten oben die Mauern der Universität. Auf den Hügeln brach das erste zarte Gras durch und das Sanfte des Übergangs, die Lautlosigkeit, mit der sich die Wärme ausbreitete, steigerten Traurigkeit und Furcht. Man wünschte sich eine andere Luft, ein anderes Gedächtnis. Unbeschwert vom Rauch ausgebrannter Fenster und dampfenden Eisens, ein Gedächtnis ohne betäubende schwarze Stille, ein Gedächtnis ohne zerbrochenes Glas, das unter Winterstiefeln knirscht. Aber wir hatten kein anderes Gedächtnis und auch keine anderen Leute um uns. Es gab den Fahrer, der demonstrativ schwieg. Es gab Armen im modischen Kaban, der hier fehl am Platz war. Es gab mich. Und ich war es auch, der versuchte, Misha in ein Gespräch zu verwickeln, wobei der nur darauf wartete, in ein Gespräch verwickelt zu werden. »Misha«, sprach ich ihn an, »du bist doch Militärkaplan, oder?« »Fang nicht damit an«, sagte er gequält. »Ein Mensch der Kirche, eingeweiht. Bloß kein Neid. Klar, erzähl.« »Was soll ich dir erzählen?« »Was sagst du eigentlich über Gott? Habt ihr da irgendwelche Anleitungen?« »Fick dich. Gottes Wort, das ist meine Anleitung.« »Gut, dann so. Wie sprichst du über Depression?« »Gar nicht.« »Warum?« »Depression, das ist Luxus für Atheisten. Darf man hier rauchen?« Der Fahrer schüttelte den Kopf. Misha zog eine Grimasse, folgte aber. Eine Zeit lang fuhren wir schweigend, dann aber hielt er es nicht mehr aus. »Ich hatte da so eine Geschichte«, begann er. »Ein Mann meldete sich freiwillig, sagte es aber nicht seiner Mutter. Hatte Angst, es zu sagen. Er kam zu mir, wie zur Beichte. Sagte, Väterchen, ruf du an, auf dich hört sie.« »Väterchen«, schmunzelte ich. Misha schmunzelte ebenfalls. Ich rief sie an und sprach mit ihr. Erst zankte sie, dann weinte sie, dann fing sie ihrerseits an, anzurufen. »Ihn?« »Mich. Ich fühlte mich wie ein Betreuer im Jugendcamp.« Hast du Gottes Wort für sie zitiert?
Nein, vor allem hat sie geredet. Ich habe zugehört. Es ging um den Garten, ums Einwecken.
Ums Einwecken?
Ihn hat sie nicht angerufen, weil sie Angst hatte, sie würde schreien. Und er hat sie auch nicht angerufen, aus Angst. Dafür braucht man mich. Ich rede mit denen, die Angst haben. Aber es geht nicht um Depression, klar?
Klar.
Es geht um Liebe.
Na klar.
Mischa schwieg einen Moment, schaute aus dem Fenster, drehte sich zu mir um. Ich habe ihm später geholfen, Arbeit zu finden, als er zurückkam.
Was für eine Arbeit? In einer Konservenfabrik?
Nein, im Büro. Er hatte sein Augenlicht verloren. Blind, klar? Wir fuhren durch das Zentrum, übersprangen die Ampeln. Sie waren außer Betrieb. In der Stadt war es still wie auf einem Fußballfeld im Winter. Vereinzelte Passanten an den Kreuzungen, mit Spanplatten vernagelte Fenster, Katzen, die sich auf den Steinen räkelten. Es war sonnig, weitläufig und unaufgeräumt. Wie in einem Küstenstädtchen vor Beginn der Saison. Als wir hinter den Straßenbahnschienen abbogen und sich unter uns der Blick auf die Schlafstadt und die entfernten Vororte öffnete, bemerkten wir, dass am Horizont im Norden zwei lange, schwarze Rauchsäulen in der Luft hingen, wie Katzenschwänze, wie mit schwarzer Farbe begossenes Aquarellpapier. Wir stellten das Auto an der langen Ziegelsteinmauer ab. Mischa holte sofort seine Zigaretten hervor, auch wir hatten es nicht eilig. Am besten wäre es, zurückzukehren ins Zentrum, sich irgendwo in einen Pub zu setzen und über Geld und Fußball zu reden. Nur dass die Pubs geschlossen hatten, der Fußball zu Ende war und Geld in der Stadt kaum etwas zählte. Deshalb setzten wir uns in Bewegung, nachdem Mischa fertig geraucht hatte. Wir traten durch das Tor und gingen die Hauptallee entlang. Der Wind wurde stärker, die Sonne verbarg sich, es wurde winterlich ungemütlich. Wir beschleunigten, krümmten uns, zogen die Köpfe zwischen die Schultern, damit es nicht zu kalt war.
»Weißt du, wohin?«, fragte ich Mischa.
»Ja.«
»Warst du schon mal hier?«
»Zweimal, allein in diesem Monat.« Wir bogen in eine Seitenallee ab. Vor uns, hinter den Bäumen, sahen wir unsere Leute, näherten uns ihrer Stille. Durch den Friedhof wehte der Wind, die Bäume zitterten leicht, die Fahnen zuckten in den Händen und schufen Bewegung und Chaos. Die Menge passte nicht in die Allee. Familie und Freunde standen an der Grube. Ein Teil der Leute hatte sich zwischen die Gräber verteilt, hinter den toten Steinen der Grabmale. Fast alle aus der Kirche. Wir waren als Letzte gekommen und standen daher weit weg. Die Priester bewegten sich um den Sarg, die Soldaten mit den Fahnen auch, trampelten den frischen, rötlichen Lehm fest, warfen einen Blick auf den Toten.
»Sagst du etwas?«, fragte ich Mischa.
»Das überlasse ich den Oberen.«
Er nickte in Richtung der Priester. »Hast du ihn gekannt?«
»Nein.«
»Du?«
»Ja.«
»Und seine Frau kenne ich.«
»Hast du mit ihr gesprochen?«
»Hab ich. In der Kirche.«
»Gut«, sagte Mischa. »Man muss reden. Sie hat es jetzt schwer.«
»Nicht nur sie.« Mischa schwieg. Ich schaute zu Dina, die am Sarg stand, müde und verfroren. Mantel, Sonnenbrille, hochhackige Schuhe, die sich in den Lehm bohrten, die Haare flatterten im Wind. Sie musste bis zum Ende aushalten, ihn verabschieden. Alle um sie herum froren, der Sonntag war zu lang geraten. An der Seite des Todes schreiten, ihm ins Auge blicken, war erschöpfend. Die windige Luft trieb den letzten Rest von Geduld aus dem Körper. Aber alle blieben stehen und harrten aus. Der Priester sang, es erklangen die Gebete, man begann den Sarg hinunterzulassen. Mischa drehte sich um und schlenderte die Allee entlang. Armen hatte sich schon durch die Menge gedrängt und arbeitete, fotografierte Gesichter, Fahnen, Wolken. Ich drehte mich ebenfalls um und folgte Mischa, holte ihn ein. An einer Kreuzung bogen wir in die Tiefen des Friedhofs ab, stoppten an besonders interessanten Grabsteinen, lasen die Namen, überprüften die Daten.
»Weißt du, worüber ich nachdenke?«, fragte Mischa.
»Hm?
Wie unterschiedlich wir die Gerechtigkeit des Todes wahrnehmen.«
»Was, es gibt eine Gerechtigkeit des Todes?«
»Natürlich, alle werden geboren, alle sterben.«
»Christus ist auferstanden?«
»Davon brauchst du jedenfalls nicht zu träumen. Aber auf dem Friedhof spürt man es besonders«, fuhr er fort. »Da schaust du auf das Grab eines Kindes, das mit 5 gestorben ist, und erwischst dich bei dem Gedanken an die Ungerechtigkeit. Und dann siehst du so einen Slodushny I.I., geboren 1923, der, Gott sei es gedankt, 77 Jahre lebte, und es gibt keinerlei Beschwerden.
Stimmt doch, oder?«
»Stimmt.«
»Eben.
Was gibt's dann für Fragen an Gott?«
»Keine Fragen.«
stimmte ich ihm zu. Wir machten kehrt, gingen zurück. Unsere Leute bewegten sich in Grüppchen zum Friedhofsausgang, suchten ihre Autos. Am Tor stand Dina, telefonierte, dankte jemandem mit nüchternen Worten, sah Mischa und mich, erkannte mich, nickte kurz. Ich nickte zur Antwort. Mischa legte die Hand aufs Herz. Armin wartete am Bus. Als wir dort ankamen, griff Mischa nach seinen Zigaretten. »Hör mal«, konnte ich nicht an mich halten. »Also, du bist doch ein Mensch der Kirche, du musst das doch irgendwie erklären können. Es geht doch nicht ums Einwecken.« »Nicht ums Einwecken. Und nicht um Depression.« »Genau. Was stimmt da nicht mit Gott?« »Mit Gott?« »Mhm. Was stimmt nicht mit ihm?« »Gott ist die Liebe. Aber in ihm ist doch auch ein Fleck, wo es keine Liebe gibt.« »Wie kann das sein?«, fragte ich. »Das ist doch nicht fair.« »Vielleicht. Also keine umfassende Liebe?« »Doch. Aber es gibt einen Fleck, wo keine Liebe ist. Und du weißt, wo dieser Fleck ist?« »Nein.«
Constanze Becker und Janus Torp mit zwei Erzählungen von Serhii Chardan aus seinem Band »Keiner wird um etwas bitten« in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Sabine Stör und Juri Durkot. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, eine Koproduktion von MDR Kultur und NDR Kultur. Sie finden alle Erzählungen auch in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Staats- und Regierungschefs der G7 haben sich auf ihrem Gipfel in Kanada auf eine Erklärung zum Nahen Osten geeinigt. Zuvor hatte US-Präsident Trump seine vorzeitige Abreise vom Gipfel verkündet, wegen der Eskalation zwischen Israel und Iran. Aus Banff, Giselle Ukar.
Die G7-Staats- und Regierungschefs betonen, dass Israel das Recht habe, sich selbst zu verteidigen. Außerdem wird dem Iran die Hauptverantwortung für Instabilität und Terror in der Region zugeschrieben. Weiter heißt es, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atombombe kommen dürfe. Mit der Erklärung wollten die G7-Staaten zu einer Lösung der iranischen Krise drängen. Dies solle zu einer breiteren Deeskalation im Nahen Osten führen, einschließlich eines Waffenstillstands in Gaza. Dass Donald Trump diese Erklärung mit unterzeichnet hat, kommt überraschend. Einige Stunden zuvor hieß es aus US-Regierungskreisen,